Herzlich willkommen zu Fantastic Insights. Ich grüße dich heute aus meinem neuen Office und da der Podcast neuerdings auch auf YouTube ist, winke ich einmal ganz verlegen in die Kamera und fühle mich überhaupt nicht beobachtet. Heute sind es herrliche 30 Grad, Sonnenschein und ich zeichne gerade wie immer die Pre-Intro für euch ein, damit du weißt, was dich in der heutigen Folge erwarten wird. Aber bevor wir loslegen, habe ich noch eine kleine Bitte. Und zwar, derzeit fließt unfassbar viel Zeit, Muße und Energie durch das Team, aber auch durch mich in diesem Podcast. Und oftmals wissen wir aber auf der anderen Seite gar nicht, wie es bei euch ankommt. Womit du mir also eine Riesenfreude machen würdest, wäre, wenn du kurz auf Stopp drückst, ein paar Sterne, eine Bewertung dalässt. Das würde mir wirklich sehr, sehr viel bedeuten. Vielen Dank dir. Jetzt aber einmal zurück zu meinem Ehrengast Svante Almers. Sie habe ich letztes Jahr auf einer Buchparty persönlich kennengelernt und dachte mir, Svante lade ich doch gleich mal zum Podcast ein und fange ein paar Fantastic Insights ein. Wir sprechen in der ersten Hälfte über ihre persönliche Geschichte und ihre vielseitige Karriere. Wir sprechen darüber, warum sie eine CEO-Stelle abgelehnt hat und beantworten unter anderem die Frage, woher du weißt, dass du die richtige Karriere- oder Business-Entscheidung triffst. Vor allem, wenn es viele Pro- und Kontra-Argumente gibt. In der zweiten Hälfte machen wir dann den Schwenk in die Fachlichkeit und beantworten Fragen rund um hybride Führung, warum du als Führungskraft in deine hybriden Führungskompetenzen investieren solltest und was dahinter eigentlich steckt. Wer Svante Almers noch nicht kennt, sie ist Expertin, wenn es um New Work geht, CEO und Gründerin von New Work Master Skills, Befürworterin von New Work und zeitgleich aber auch Kritikerin von all dem, was manchmal daraus gemacht wird. Sie ist auch als Trainerin und Business-Influencerin aktiv, Autorin und am Ende des Tages natürlich auch Privatmensch. Ihre Mission ist es, die Arbeitswelt von morgen mitzugestalten, ohne Buzzwords, sondern konkret und praxisnah. Diese Folge hat mir ungemein viel Spaß gemacht und ich denke, auch du wirst ganz viel aus ihr mitnehmen können. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Thila Pham und ihr hört Fantastic Insights, der Podcast für persönliche Einsichten in die neue Arbeitswelt, kulturelle Vielfalt und mutige Karrieresprünge. Tiefgreifend, menschlich, stärkend. Liebe Svante, ich freue mich riesig, dass du da bist. Heute ja 8.30 Uhr bei dir, 14.30 Uhr bei mir. Uns trennen einfach mal so ein paar tausend Kilometer, aber wir dachten uns, wir zeichnen trotzdem mal eine Podcast-Folge auf, oder?
Und sehr gerne.
In dem Sinne erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr.
Ich starte wie immer mit der ersten Lieblingsfrage und zwar die Frage stelle ich, um herauszufinden, woher du so ein bisschen kommst und was dich auch in jungen Jahren schon geprägt hat. Die Frage lautet, welche Lektion hast du bereits in jungen Jahren gelernt, von der du heute noch profitierst?
Das ist eine schwierige Frage, weil ich ein bisschen zwiegespalten zu dieser Lektion bin, aber ich teile trotzdem das, was mir so als allererstes eingefallen ist. Und das klingt super boring, aber es ist eine Art von Disziplin. Ich habe das irgendwann, ich glaube, so um die 10., 11. Klasse gemerkt, dass das Leben für mich viel einfacher ist, wenn ich mich regelmäßig an Dinge ransetze. Also wenn ich jetzt nicht irgendwie kurz vor der Klausur auf einmal versuche, 10 Wochen Stoff nachzuvollziehen und währenddessen merke, ich verstehe das alles gar nicht, sondern immer so regelmäßige Catch-ups habe. Und da habe ich gemerkt, das ist ja viel einfacher, weil man eben nicht diese Peaks hat. Und deshalb denke ich, dass das was ist, was sich da ausgebildet hat, was ich halt heute immer noch in meinem Leben habe, weil auch da sind die Peaks nicht so extrem, auch wenn ich manchmal einen wilden Job habe, weil ich immer gucke, okay, was kannst du jetzt schon machen, wie kannst du es jetzt schon vorbereiten? Und zu dem Zwiegespalten, dann kommen wir vielleicht später, weil das kann auch sehr anstrengend sein.
Was mich interessieren würde, ist, Disziplin bedeutet ja auch ganz oft, wir machen das, weil wir uns dazu committed haben, egal wie es uns auch geht. Ne? Also egal, ob wir gerade Lust spüren, die Motivation spüren oder nicht, wir machen es halt trotzdem. Meinst du das so ein bisschen mit der Schattenseite auf der anderen Seite?
Ja, auch da. Ne? Auch das hat eine positive und eine negative Seite. Weil manchmal denke ich auch so, oh, fühle ich mich jetzt danach irgendwie so ein Konzept zu machen. Und dann denke ich, komm, Svante, fang halt einfach mal an und guck, was bei rauskommt. Und dann ist so die erste Hürde überwunden. Das ist viel besser, als man dachte. Oder man denkt halt hinterher, ja, okay, das war jetzt richtig schlecht, aber der Anfang ist gemacht. Und wenn man nächstes Mal drauf guckt, denkt man, nee, ist doch eigentlich ganz cool, kann ich jetzt total gut mit weiterarbeiten. Das heißt, ich warte nicht darauf, bis ich denke, okay, now is the time, sondern ich versuche es. Und was halt, um die Schattenseite dann eben nicht zu groß werden zu lassen, dazu beiträgt, dass man eben trotzdem auf sich achtet, ist dann auch eher der Aspekt zu sagen, okay, wenn man merkt, ey, das läuft jetzt hier überhaupt nicht und man sitzt eine halbe Stunde dran und man kriegt gar nichts zu Papier, dann ist es vielleicht auch an der Stelle zu überlegen, okay, was kann ich stattdessen machen?
Cool. Mir ist neulich was aufgefallen, gerade zum Thema Disziplin, und zwar kulturelle Unterschiede im Verständnis davon. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, aber in Deutschland ist das so. Disziplin ist so, der tüchtige Deutsche arbeitet diszipliniert, nimmt die Arbeitsanweisung an und ballert einfach durch. Und ja. Disziplin in Amerika wird verstanden als ein Akt der Selbstliebe. Nur mit Selbstdisziplin verbessere ich mich, entwickle ich mich weiter, zahle ich auf meine Ziele ein. Ja. Und ich fand das Verständnis so unterschiedlich und so interessant, weißt du, dass das so kulturell komplett anders aufgefasst wird. Hast du dazu eine Meinung?
Und weißt du, was auch gut da reinpasst und auch so verwandt ist, ist der Begriff Routine. Routine hat ja ganz oft so einen negativen Leumund und Sachen so, ah ja, okay, das ist jetzt irgendwie voll langweilig und jetzt lebt die da mit ihren Routinen und so. Liebt doch mal manche. Und die AmerikanerInnen sind halt irgendwie total stolz auf ihre Routinen und im Bereich Ernährung, Sport und so sind Routinen ja auch was total Wertvolles, weil man eben auch weiß, ohne geht's ja gar nicht. Also ich kann nicht irgendwie einmal 6 Stunden Sport machen und dann 3 Wochen nicht, sondern die Routine ist ja das Spannende. Und das hat auch so eine Doppeldeutigkeit manchmal in der Bewertung.
Richtig interessant. Bevor wir da jetzt zu tief einsteigen, nehme ich uns mal wieder so ein bisschen zurück, weißt du? Es soll ja heute auch so um deine persönliche Geschichte gehen, Swantje. Und deine Journey ist ja total interessant, von einerseits gestartet als Freelance-Beraterin mit Billable Hours, ne, so wie wir es eben kennen, Zeit gegen Geld tauschen, Tagessätzen und liefern, Liefergegenstände, hin zu eine NLP-Ausbildung durchgeführt. Dann hast du auch eine CEO-Stelle abgelehnt, um dann zuletzt dein eigenes Ding zu machen, also New Work Master Skills zu gründen. Was mich interessieren würde, wie kam das? Also warum ist das so entstanden, deine Journey? Und wieso hast du dich dafür entschieden?
Okay, das ist eine große Frage. Ich gebe mal einen Überblick und dann tauchst du in das tiefer rein, was dich besonders interessiert. Also das Thema NLP ist ja immer so zwiegespalten, weil Leute sagen, oh, ganz schlimm. Und ich kann es auch einen Teil nachvollziehen, weil es halt Leute gibt, die irgendwie, also NLP, was ja für neurolinguistisches Programmieren steht, sehr manipulativ wahrnehmen, weil es halt darum geht, einerseits, wie gehe ich mit mir um und was passiert in meinem Kopf, aber auch natürlich in dem Wissen, wie verarbeiten andere Menschen Informationen und wie kann man zum Beispiel über Bilder bestimmte Gefühle und Emotionen erzeugen. Und damit kann ich natürlich auch begrenzt, würde ich behaupten, andere Menschen beeinflussen. So, ich sehe das eher neutral, weil es auch gar nicht nie mein Ziel war, sondern mich interessiert vor allen Dingen der erste Aspekt, was passiert in mir und wie kann ich die Art und Weise, wie ich Dinge wahrnehme, eben auch ein Stück weit selber beeinflussen. Und eine wichtige Lektion dabei war eben auch nicht alles zu glauben, was ich denke und nicht alles hinzunehmen und zu denken, okay, jetzt bin ich nicht motiviert, jetzt kann ich wohl auch leider gar nichts machen daran, sondern zu sagen, okay, wie funktioniert das denn? Und das war für mich ein Antrieb, zum Ende meiner Zeit als angestellte Mitarbeiterin beziehungsweise Führungskraft hin zur Selbstständigkeit. Das hat mich eigentlich so die ersten Jahre begleitet, weil ich dachte, ich hatte tatsächlich, muss man vielleicht so sagen, schon auch manchmal so ein Opfer-Mindset. Also ich wusste in mir drin, ist was, wo ich sage, ich möchte was bewegen und ich habe auch Lust und ich kann auch. Ja. Aber ich habe mich halt auch ganz oft so als Opfer der Umstände gefühlt. Und da wusste ich, das würde ich gerne loswerden. Und das war für mich total spannend, so sich einfach mit sich selber auseinanderzusetzen, sich super doll zu reflektieren, rauszufinden, welche Muster habe ich und all das. Und so dafür war die Ausbildung für mich einfach Gold wert. Da habe ich auch sehr viele gemacht. Ich weiß nicht, ich habe die nie gezählt, aber es sind, glaube ich, 8 oder 9, weil das eine Zeit lang so für mich spannend war, mir auch unterschiedliche TrainerInnen anzugucken, zu gucken, wie vermitteln die das und so weiter. Und das war sehr wertvoll für die Zeit des sich selbstständig Machens, weil das eigentlich auf eine Art fast ein Unfall war. Ich hatte jetzt nie das Thema, dass ich gedacht habe, ich möchte Unternehmerin werden, aber ich habe meinen ersten Job nach dem Studium und der Zeit in der Forschung, den hatte ich als Führungskraft in einem Kreuzfahrtunternehmen. Bei TUI Cruises, da war ich Head of Corporate Planning. Und wir haben jeden Tag total viele Dinge entschieden, weil es ein Unternehmen, das im Aufbau ist, da muss man halt schnell sein, muss Dinge entscheiden. Und dann war ich in Konzernunternehmen und da war es halt komplett, ich würde sagen, 20% der Geschwindigkeit. Und es ist super viel Waste gearbeitet worden. Mhm. Also super viel Sachen waren hinterher für ein Papierkorb oder man hat stundenlang irgendwelche Excel-Tabellen ausgefüllt, die sich später eh keiner angeguckt hat. Mhm. Und dann hatte ich das Zimmer neben den Beratern. Ich hatte ein Einzelbüro und nebenan saß ein Berater. Und einer davon hatte mal irgendwie viel Zeit und hat mir von der Startup-Welt in Berlin und so erzählt. Und das war für mich relativ neu tatsächlich, weil ich mich damit nie auseinandergesetzt habe. Und dann habe ich gedacht, ich hätte schon wieder Lust auf den Bereich, aber statt in einem Unternehmen zu arbeiten, würde ich gerne mit verschiedenen Unternehmen arbeiten. Mhm. Und so kam dann der Schritt in die Selbstständigkeit, wo ich aber auch gedacht habe, okay, entweder funktioniert das jetzt oder ich suche mir halt 6 Monate später einen Job. Also ich habe ziemlich genau gewusst, so wie lange kannst du halt finanziell existieren. Genau, aber ich dachte, give it a try. Und ich fand das jetzt auch damals nicht super mutig, weil ich war halt irgendwie Anfang 30 und hatte jetzt irgendwie außer einer Miete zu bezahlen auch keine krassen Verpflichtungen. Ja. Und dann kam aber relativ schnell der erste Kunde. Und wenn man das dann gut macht, dann entwickelt sich da ja auch immer mehr draus und immer mehr Connections, sodass das der Start meiner Beraterzeit war. Ich will es nicht Karriere nennen. Ich finde irgendwie, wenn man von sich selbst als Karriere spricht, immer ein bisschen komisch. Also meine Zeit als Beraterin. Mhm. Und dann entwickelt sich das halt, wenn man jemand ist, der sich für vieles interessiert, dann habe ich sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht und wollte vielleicht auch so,
Kurz mal einhaken, Svanti, was war denn dein Themenschwerpunkt als Freelance-Beraterin dann zu der Zeit?
Berechtigte Frage. Also ich war ja bei Chewy Cruises Head of Corporate Planning. Deshalb habe ich gedacht, naja, Finanzpläne tun sich ja viele mit schwer. Die mache ich euch irgendwie in 2 Tagen fertig. So, weil das war für mich leicht. Und bei meinem ersten Kunden war es so, dass das auch die Idee war, weil die einen Investor gesucht haben. Und ich dann aber festgestellt habe, so, ey, wir brauchen hier keinen Finanzplan, weil das ist das geringste Problem. Ihr habt Probleme im Team, ihr habt keine Prozesse. Die Webseite, das war ein Online-Shop und die Webseite sah ganz, ganz schlimm aus. Ich dachte, da kommt ja gar keiner her und will das Ding sehen. Zum Finanzplan kommt es gar nicht erst, wenn das alles so bleibt. Und da ich ja im Startup doch so und vielleicht auch generell vorher schon so ein Stück weit generalistisch war, war so der Angang zu sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, habe das auch noch nie gemacht, aber wir werden das schon irgendwie rausfinden und mit gesundem Menschenverstand werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und da bin ich dann so in diese ganzen Teamentwicklungsthemen gekommen, aber auch so Strukturthemen und ich war auch mal relativ tief im Online-Marketing. Da hatte ich zwar auch immer einen Experten an meiner Seite, aber es war halt einfach so, es ist jetzt egal, ob man das jetzt seit 10 Jahren macht oder nicht, aber wir müssen jetzt was tun. Und zum Finanzplan kam es dann irgendwann auch und zum Investment auch. Aber das war halt so das Interessante und dann gab es immer noch so ein paar Finance-Themen, aber es wurde immer mehr Team- und Organisationsentwicklung, was mich auch wahnsinnig interessiert hat, weil ich gesehen habe, naja, wenn ihr einen Finanzplan haben wollt, kriegen wir den schnell hin, aber die Musik ist doch eigentlich dahinter, die Menschen, die Klarheit, die, also immer eine Kombination, finde ich, einerseits aus Teamkultur, aber auch aus Teamkoordination, also weiß eigentlich jeder, was zu tun ist, habt ihr darüber geredet, habt ihr irgendwie Klarheit in den Prozessen, also dieses Package und das ist dann, ich würde nicht sagen zum Kern geworden, sondern das ist eher so meine Bandbreite geworden. Mhm. Und dann habe ich eine Unternehmensberatung, also bin Partnerin in einer Unternehmensberatung geworden und habe da dann vor allen Dingen Organisationsentwicklung gemacht. Das heißt, wir haben agiles Arbeiten eingeführt, wir haben Restrukturierungen gemacht, wir haben Change- und Transformationsprozesse begleitet und all das. Und das war so ganz klassisch. Mit dem Rollkoffer war ich 4 Tage die Woche unterwegs, Minimum, manchmal auch 5, wenn es schlecht lief.
Ja.
Und das war auch das Unternehmen, wo ich später Geschäftsführerin werden sollte, aber auch gemerkt habe, ich bin so an dem Level, wenn ich Geschäftsführerin da werde, dann manifestiere ich was, wo ich das Gefühl habe, ich brauche eigentlich aber jetzt mal was anderes. Weil gerade diese großen Transformationsprozesse habe ich ein Stück weit als Belastung empfunden, weil da immer schon alles so predefined ist. Und du hast deine Budgets und du hast irgendwann vor 2 Jahren mal gesprochen, was wann stattfindet. Und es wird halt auch trotz allem Agilitätsdenken, das man vielleicht hat, vielleicht auch nur vordergründig an der Stelle, muss es dann doch sehr durchgezogen werden. Und ich hatte mich da ganz oft als, ja, so als Schauspielerin gefühlt zu sagen, so, ja, hey Leute, wir machen den Teamworkshop und das ist voll toll und ihr könnt richtig mitgestalten. Und ich weiß halt eigentlich, ist schon ganz viel entschieden und es geht eher darum, da eine Überzeugungsveranstaltung draus zu machen und den Leuten das Gefühl zu geben, sie könnten mitgestalten. Und das war so das Ding, wo ich gedacht habe, das ist part of the business, aber vielleicht bin ich dann nicht mehr part of the business. Und eine Geschäftsführerrolle wäre halt natürlich irgendwie eine Manifestation davon für die nächsten Jahre geworden. Und ich fand es halt eine tolle Ehre. Und ich habe es auch allen schon erzählt und wir haben es den Kunden schon kommuniziert. Aber ich bin nicht über mein Bauchgefühl hinweggekommen. Es fühlt sich nicht gut an. Und das ist jetzt so eine Side Note, aber ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Ich hatte dann auch noch so einen gesundheitlichen Einschnitt, wo mal in Frage stand, wie sieht's mit meiner Gesundheit aus und habe ich ein größeres Problem? Es ist dann Gott sei Dank nach ein paar Biopsien das kleinere Problem geworden.
Okay.
Aber ich glaube, das hat schon auch beeinflusst, dass ich dachte, ja, okay, und jetzt willst du einfach so weitermachen und willst hier irgendwie einen Vertrag unterschreiben, der sich nicht gut anfühlt. Das kann es irgendwie nicht sein. Und das war dann der Moment, wo ich das abgelehnt habe. Und das war auch voll richtig.
Und in diesem Findungsprozess für deine Entscheidung, Swantje, warst du denn so hin und her gerissen? Weil viele Leute wären ja total geehrt und denken, wow, so eine prestigereiche, tolle C-Level-Stelle, richtig, in der ich viel bewegen kann. Und aber auf der anderen Seite habe ich auch rausgehört, warst du so an dem Punkt, wo du meintest, ist es denn das Leben, das ich manifestieren möchte? Möchte ich denn diese Projekte in der Form weiterführen? Möchte ich jeden Tag in diesem Köfferle, ne, also zum Kunden anreisen? Und da hat dir dein Bauchgefühl gesagt, nee, das ist eigentlich nicht das Leben, das wir führen wollen. Gab es aber trotzdem Spannung oder war dir das eigentlich schon klar? Also wie schnell hast du dann den Schlussstrich gezogen?
Das ist spannend, weil ich bin, glaube ich, kein Mensch, der oft hin und her gerissen ist.
Ja.
Aber ich brauche eine Zeit, um Sachen zu kapieren und dann auch auf mein Bauchgefühl zu hören. Das heißt, als mir das dann so klar ist, dass ich dachte, ich will das ja gar nicht, dann war das auch klar und entschieden. Aber der Weg natürlich von irgendwie, ich fühle mich geehrt und ich erzähle es meinen Eltern finden es auch ganz toll und so.
Genau.
Und ich rede mir das auch richtig lange, richtig schön. Das war natürlich irgendwie, also das waren schon einige Monate.
Okay.
Ich glaube, wir haben irgendwann im Sommer angefangen, darüber zu reden und dann meine Entscheidung dagegen ist halt Anfang des Folgejahres gefallen, weil es ist ja auch dann so ein Prozess. Aber als es dann klar war, war es halt auch klar. Und dann gibt's halt für mich auch keinen Weg zurück, sondern dann hat mich das ja schon einiges gekostet, bis zu der Erkenntnis zu kommen.
Und welche Fragen haben dir da bei der Reflexion geholfen? Also ich übersetze so ein bisschen für die Zuhörenden. Ne? Ich glaube, das kennt jeder. Jeder kennt das. Du bekommst eine richtig tolle Stelle angeboten oder du hast auch gleich eine Business-Opportunity, mit einem Kunden zu arbeiten und bist aber so ein bisschen hin und her gerissen, weil das auch ein starkes Commitment bedeutet, in die Richtung dein Business oder deine Karriere, dein Leben zu manifestieren. Wie kann man da für sich die richtige Antwort finden? Was hat dir geholfen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ehrlich geantwortet war das ein Gefühl, das gewachsen ist. Und dann gab es aber auch so eine Erkenntnis. Und die Erkenntnis hat mir richtig viel gebracht. Und zwar war das sehr oft im Berufsleben so, dass Menschen sagen, ja, guck mal, das ist doch eine Riesenchance für dich.
Richtig.
Und das sind meistens die Menschen, die was davon haben, wenn man diese Chance annimmt. Und das tun die zwar in guter Absicht, so, das tun die aber nicht, weil die mich verstanden haben, mein Leben, meine Treiber, das, was ich mit dem Leben will, sondern das tun sie, weil sie auf mich etwas projizieren, wo sie sagen, ja, die kann das doch jetzt machen und das wäre doch irgendwie total gut. Und da hatte ich das Gefühl oder die Erkenntnis, dass ich ja dann doch auch auf eine Art wie eine Schachfigur bin. So eine, die sich gut bewegen lässt, eine, die viel wegmacht, die Eigenschaften mitbringt, die man genau auf diesem Schachfeld braucht und dass das eben für andere total Sinn macht. Aber das nur, weil jemand mir das anbietet und weil das gut klingt, ich nicht diesen Punkt überspringen darf, wo ich mich frage, will ich das eigentlich? Und als ich das Gefühl habe, ich werde hier eigentlich geschoben, aber das ist gar nicht das, was ich gerne möchte, da war ich niemandem böse, weil wie gesagt, so wir entscheiden, wollen alle immer irgendwie gerne, dass Menschen bestimmte Dinge machen, die uns vielleicht da auch helfen. Aber da habe ich auch gemerkt, ich kann die Verantwortung dafür nicht in andere Hände legen und hinterher sagen, na, war ja doch nicht so cool oder so, sondern ich muss dann schon auf mein Gefühl vertrauen und sagen, okay, hier ist Stopp, ich kann auf dieses Feld nicht gehen.
aber das setzt ja auf der anderen Seite auch voraus, dass du weißt, was du wirklich, wirklich willst. Richtig? Dass du weißt, wie du dein Leben leben willst. Weil das merke ich immer wieder, wenn wir diese Klarheit nicht haben, was wir eigentlich wirklich wollen, ist es total leicht, eine Schachfigur zu sein. Weil dann, ich habe nicht so eine starke Meinung. Das heißt, du kommst in die Ecke, zwar nicht, und du redest mir das richtig schmackhaft und ich lasse mich hypen, weißt du, und folge dann deiner Blaupause und dem, was du eigentlich für mich siehst. Das ist doch eine Riesengefahr.
So war es ja auch am Anfang. Also es war ja gar nicht so, dass ich gesagt habe, hey, Moment, klingt gut, aber ich glaube nicht, dass das ist, was ich will. So wäre ich gern gewesen. Aber es war ja genau diese Journey, wo ich merkte, dass ich einfach sehr in meinem Kopf dabei bin, mir das schön zu reden. Und ich glaube, das kennt auch jeder von den Zuhörenden, dass man dann immer die Argumente und so weiter. Und wenn ich merke, okay, es ist einfach zu viel im Kopf im Sinne von, ja, ist doch auch gut dafür. Und guck mal, dann kannst du das lernen und so weiter. Und ich die ganze Zeit mit mir selber lamentiere, dann stimmt was nicht. Und ich finde das zum Beispiel, was du sagst, zu wissen, was man will, ist für mich kein 10-Jahres-Plan. Es ist für mich noch nicht mal ein druckreifer Purpose, den ich dir so hinlegen kann und sagen kann, das ist es. Sondern für mich geht da wirklich ganz viel über das Gefühl, was ich glaube, was jeder Mensch auch hat. Fühlt sich das gerade gut und richtig an oder eben nicht? Und da zu lernen, dass eine wichtige Informationsquelle ist, das ist was, was für mich voll wichtig war und was ich auch ganz lange weggedrückt habe. Und mein Körper ist mittlerweile sehr resolut. Wahrscheinlich hat er das auch gelernt, dass er das manchmal sein muss. Wenn irgendwas mir nicht passt oder wenn mein Gefühl nicht gut ist, ich kriege direkt Magenschmerzen.
Okay.
Ich kriege wirklich Magenschmerzen. Ich weiß dann, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Und wenn ich Magenschmerzen habe und mein Kopf ist noch am Lamentieren und zu sagen, ja, das fand ich, aber ist doch ein cooler Auftrag und so, und das ist doch voll gut. Und ich habe Magenschmerzen, dann kann ich es ja auch gleich vergessen und kann halt lieber absagen, weil das wird nichts.
Ja, ich nehme jetzt sehr viele Learnings mit. Ich fasse das mal so ein bisschen zusammen für die Fragestellung, was ist, wenn man so ein bisschen unentschieden ist und gar nicht weiß, was das Richtige ist. Nummer eins, was ich mitnehme, ist, sei dir gewahr, dass die Interessensgruppen, also die Menschen um dich herum, auch immer ein eigenes Interesse haben. Die meinen es in der Regel nie böse, aber die wollen dich eben auch beeinflussen. Und deswegen ist es halt wichtig, auf sein eigenes Bauchgefühl zu vertrauen. Wo will ich denn eigentlich hin? Und dann auf der anderen Seite, was du gerade auch angesprochen hast, ist, wir müssen ja auch so ein bisschen lernen, diese Feinfühligkeit wieder zu entwickeln, mit unserem Körper zu kommunizieren. Weil in der Regel ist es so, wir haben so viele Feedbacksysteme, wir müssen nur hinhören. Und ich habe das Gefühl, die meisten Menschen, A, hören entweder nicht hin, weil sie sich ein bisschen betäuben. B, hören hin, aber fehlinterpretieren ist, weißt du? Oder C, hören hin und sagen, ja, ich mache trotzdem was anderes und sind dann kriegen vielleicht die Retourkutsche in 2-3 Jahren, weißt du? Weil sie merken, dass es ein Leben ist, das sie gar nicht aufbauen wollten, weil sie jetzt im Burnout sind und gar nicht in der Erfüllung sind. Fehlt noch was aus deiner Sicht?
Nee, ich bin total beeindruckt, wie du es zusammengefasst hast.
Danke. Ich habe letztes Jahr eine ADHS-Diagnose bekommen und deswegen ist manchmal so viel, weißt du, im Kopf, was hinher schwirrt. Mir hilft es immer wieder, weißt du, die Essenz rauszuziehen, weil ich sonst zu viele Informationen im Kopf habe.
Ja, das hilft aber, das machst du auch jetzt für uns alle sehr, sehr gut. Also vielen Dank dafür.
Danke.
Und ein Feedback-Mechanismus, den ich da gerne nochmal highlighten würde, ist, wenn man merkt, man ist zu viel im Kopf. Man ist zu viel am Argumentieren, warum das alles cool ist. Das finde ich auch so, da merkt man, da stimmt irgendwas nicht. Wenn unser Herz und auch unser Bauchgefühl da nicht bei ist, dann ist das ein guter Hinweis.
Vor allem, weil wir alle eigentlich so stolz sind auf unsere mentale Kraft, kognitive Kraft. Wir sagen immer, ich bin so zerebral, ich denke so gerne. Ne? Also ich denke, weil ich bin, dann bin ich. Aber dass du jetzt eigentlich sagst, in solchen Momenten eher das als kritischen Red Flag zu sehen, als Warnsignal, zu viel denken, vielleicht solltest du mal doch wieder auf dein Bauchgefühl hören. Cool.
Ja.
Sehr cool. Okay, was mich noch interessiert, Svante, ich habe jetzt verstanden, du kamst so in die Selbstständigkeit und du warst ja als Generalistin sehr breit aufgestellt. Ne? Du hast ja irgendwie auch Online-Marketing gemacht, dann irgendwie da Teamentwicklung. Du hast ja wirklich ganz, ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Und dann hast du mehrere Ausbildungen Richtung NLP gemacht. Warum bist du nicht einfach NLP-Coach geblieben oder geworden? Ne? Also das ist ja auch ein Pfad. Warum hat es sich weiterentwickelt?
Ja, weil das nie mein Ziel war. Ich glaube, das kann ich ganz schnell beantworten. Ich wollte das für mich. Also ich wollte für mich rausfinden, wie ein groß angelegtes Dauercoaching, was geht, was kann man machen, wie kann ich das für mich nutzen. Aber ich habe mich nicht damit wohlgefühlt, zu sagen, okay, das gebe ich jetzt als Coach an andere, weil das gar nicht meine Intention war. Ich bin sogar NLP-Trainerin und okay. auch von in Orlando von Richard Bandler ausgebildet, was ein einzigartiges Erlebnis war, weil der Guru, wirklich, ne? Ja, und der, also der kann das einfach auf einem Level, wo du denkst, okay, der sitzt vorne auf der Bühne und erzählt eine lustige Geschichte und wann geht's denn jetzt hier eigentlich los mit dem Training? Und dabei ist er die ganze Zeit schon am Machen. Also das ist, glaube ich, auch gibt wahrscheinlich keinen auf der Welt, der das zu diesem herausragenden Level gebracht hat, dass mit dir was passiert, obwohl du eigentlich denkst, wir erzählen doch eigentlich hier nur lustige Geschichten. Aber das war nicht mein Ziel, das wirklich nachmachen zu wollen, sondern für mich ist es halt eine Sache, die ich spannend finde für mich persönlich und vielleicht an der einen oder anderen Stelle für den Methodenkoffer, aber auch gar nicht, weil ich denke, ich mache jetzt hier NLP-Technik, sondern weil ich mir bewusst bin, dass alles, was wir sprechen, in der anderen Person Bilder und Emotionen erzeugt. Und ich mich dann eben fragen darf, welches Bild will ich eigentlich bei der anderen Person erzeugen und welche Emotionen? Und passt es, also ich meine, bis hin zu dem simplen Beispiel, dass ich, wenn jemand irgendwie ein bisschen fertig aussieht, ich mir einfach klar sein muss, wenn ich sage, oh, du siehst aber heute fertig aus, ja. Das ist, was mit der anderen Person macht. So, und das ist ja das Grundmuster oder das ein wesentlicher Aspekt von Kommunikation. Und solche Dinge helfen mir in meinem Alltag, aber eben auch eher unterbewusst, weil ich sie halt so intensiv bearbeitet habe, dass es eher Bestandteil von meinem Verhalten ist, auf sowas zu achten.
Und letzten Endes, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, die ganze Reise Richtung Sichtbarkeit, Selbstständigkeit und Unternehmertum ist auch eine reine Persönlichkeitsentwicklung. Es ist eine reine Reise zu einem Selbst für dich, weißt du, weil vorher, ja, ich habe zwar die Corporate-Karriere gehabt und diesen tollen Titel gehabt, aber ich wusste nicht wirklich, was meine Stärken sind. Weißt du, ich konnte dir jetzt vielleicht im Interview so drei Dinge nennen, aber wirklich mal zu internalisieren, zu verstehen, was sind die Stärken, was zeichnet dich aus und wie kannst du das in eine Art Gift, in ein Geschenk verwandeln, weißt du, was du der Welt wiedergeben möchtest in deiner Leistung. Diese Transferleistung war zu krass für mich und ich weiß nicht, wie siehst du das? Also so.
Ich finde es ganz spannend. Ich rede ja auch gerne über stärkenorientiertes Arbeiten und sowas, aber meine eigene Journey war, weil ich so generalistisch bin, habe ich die gar nicht wahrgenommen in dem Sinne, sondern ich war ganz lange, viele, viele Jahre, auch gerade als ich eben noch nicht die Firma mit Michael zusammen gegründet habe, so im Modus unterwegs, ja, das kriege ich hin, also mache ich das. Und ich habe viele Sachen gemacht, die mich Energie gekostet haben oder die vielleicht nicht immer meinen Stärken entsprochen haben. Weil ich wusste, und das ist vielleicht meine Lektion aus der Jugend, so, ich kann mich dazu disziplinieren und dann kann ich das abliefern.
Ja.
Ich finde auch am Anfang einer Selbstständigkeit ist es auch in Ordnung, weil man sagt, man muss jetzt erstmal reinkommen, man muss ja auch erstmal rausfinden, was zu einem passt und auch Geld verdienen, ganz simpel. Aber ich war sehr lange in diesem Modus und ich habe wahnsinnig viele Dinge gemacht und auch eher so eine 60-70-Stunden-Woche in dem Vibe von kann ich, also mache ich, gehabt. Und eigentlich erst, seitdem ich mit Michael zusammenarbeite, wir haben ja vor 3,5 Jahren ungefähr die Firma gegründet, habe ich auch wieder so einen Spiegel. Also ich bin einerseits in meinem Kraftfeld von selbstständig sein, aber ich habe andererseits eine Person, mit der man jetzt auf einmal anfangen kann, auch so wirklich stärkenorientiert zu arbeiten oder die mir was spiegelt, wo Michael sagt, ey, du kannst das und das voll gut. Und ich denke so, hä, was willst du denn jetzt von mir? Ist doch normal. Also bitte. Finde es eher schlimm, wenn man es nicht kann. Und dann sagt das so ein bisschen, dass ich denke so, ah krass, vielleicht hat er recht. Und vielleicht ist auch nicht schlimm, wenn man es nicht kann, aber vielleicht ist es bei mir eine Stärke. Also es ist schwer, wenn man ganz alleine ist. Und deshalb merke ich, dass wir da jetzt ein anderes Level haben und dass wir auch immer besser werden darin, auch Aufgaben so zu verteilen, dass sie den Stärken entsprechen. Und ich halt auch mal Sachen komplett an Michael abgeben, weil ich sage, hey Michael, diese ganzen Termine und Interviews und Calls, ich weiß, dir macht das Spaß. Für mich ist das ein Pain, wenn mein Kalender so aussieht. Und dann macht er das total gerne und ich mache halt andere Sachen für uns. So alles, was so, oder vieles, was mit Konzept zu tun hat oder mit Sachen einmal von vorne bis hinten zu durchdenken und solche Themen. Und am Anfang hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich dachte, kannst du mir jetzt doch nicht aufdrücken. Aber mittlerweile merken wir beide so, das ist viel geiler. Und es ist vielleicht das erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich stärkenorientiert arbeiten kann.
Das freut mich richtig für dich, Swantje. Vielen Dank, dass du das auch mit uns teilst. Ein Gedanke dazu, ganz oft, wir gehen ja von uns selbst aus, ne? Wir denken, hey, das macht mir total Spaß, das ist voll Pain in the Ass Aufgabe, das kann ich doch nicht delegieren, weil dann hat der andere ja auch Pain in the Ass. Der Gamechanger ja, genau. In meinem Kopf war, da gibt's draußen Persönlichkeiten, die haben richtig Freude an dem, was für dich Pain in the Ass ist. Und diese ja. Person, die das natürlicherweise mitbringt, ne, als natürliche Präferenz und als Stärke, muss man finden. Je diverser auch ja. das Team ist, richtig, desto mehr kannst du auch auf die anderen Stärken bauen. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich kann sehr gut Ideen generieren, konzeptionell auf einer sehr hohen Flugebene denken und auch Prozesse gestalten. Aber die Exekutive, Excel-Schieberei und Co., das kostet mich jegliche Energie, wenn ich die Aufgabe gemacht habe. So, kannst du mich danach ins Bett bringen, dann bin ich fertig. Ja. Das heißt, auch mal sich einzugestehen, ich kann das schon machen, wirklich mit ganz viel Wumms und ganz viel Energie und Disziplin kriege ich hin. Aber ist das die beste Investition meiner Zeit?
Ja, total.
Das da an
total.
Der Stelle zu tun, oder? Und diese Erkenntnis erstmal zu haben, war der absolute Gamechanger. Und Menschen auch ja. zu erlauben, dir zu helfen in dem Kontext.
Total. Also ich hatte, als ich das erste Mal eine Assistentin hatte, war das ein Desaster. Weil ich eigentlich fast nichts gemacht habe, weil ich immer dachte so, ey, ich meine, das ist voll posch, du kannst es doch eben selber machen.
Genau.
Ja. Auch das kann man lernen.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Thema, vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zu unserem nächsten Thema, Führung, weil das ist ja das, was dich auch heute tagtäglich beschäftigt, wo du auch viel zu auf LinkedIn postest. Mhm. Das ist ja auch was, was ich immer wieder als Phänomen bei meinen Kunden beobachte. Einerseits sagen Führungskräfte, ich habe keine Zeit, und am nächsten Satz sagen sie aber auch, ach, ich mache das mal schnell selbst. Also so, also das Paradoxe an der Stelle, nicht abgeben zu können, loslassen zu können und dann aber auch sich sehr viel auf den Teller aufzuladen. Ja. Worüber ich aber eigentlich mit dir sprechen wollte, ist das Thema hybride Führungskompetenzen. Und zwar, ich habe damals in der Podcast-Folge mit Karin schon viel über Vertrauen gesprochen, ne, und warum es wichtig ist, Vertrauen zu haben, um Dinge delegieren zu können, Dinge abgeben zu können. Und wir sehen ja gerade diesen Trend, der Aufruf von so vielen Unternehmen, namhaften Unternehmen, schön, dass Covid vorbei ist, kommt alle zurück ins Office. Unsere Erwartungshaltung ist, ihr müsst im Office sein. Nur dann könnt ihr Karriere ja. machen und hast du nicht gesehen. Was ist deine Meinung dazu? Warum sehen wir gerade irgendwo auch einen Rückschritt, ne, in der Hinsicht?
Also ich glaube, man sieht halt daran als allererstes Mal, dass die Unternehmen nicht geschafft haben, wirklich hybrid denkende und arbeitende und führende Unternehmen zu werden in der Zwischenzeit. Das heißt, man hat sich so ein bisschen beholfen. Man hat gesagt, geht ja irgendwie. Aber wie zum Beispiel VW, die jetzt sagt, oh, wir legen ein Effizienzprogramm auf und um effizient zu sein, holen wir jetzt alle wieder zurück nach Wolfsburg, zeigt ja auch, dass man irgendwie das Gefühl hatte, dass andere ist nicht effizient. Und es könnte sogar sein, dass das stimmt. Die Frage ist nur, was ist die Ursache-Wirkungsbeziehung dahinter? So, warum ist das vielleicht aktuell weniger effizient? Und anstatt damit wirklich zu arbeiten und auch Führungskräfte zu qualifizieren, hybrid zu führen, Teams aber auch zu qualifizieren, in diesem neuen Spektrum von Freiheit trotzdem nicht nur Selbstoptimierung zu betreiben, sondern auch Teamoptimierung und Optimierung hinsichtlich des Ergebnisses, das fällt halt nicht vom Himmel. So hat ja noch nie einer vorher gearbeitet, außer jetzt vielleicht jemand, der im Vertrieb arbeitet oder schon immer irgendwie hybrid unterwegs ist. Aber die wenigsten haben so gearbeitet und das hat man doch sehr sich selbst überlassen. Und ich glaube, am Anfang war man so froh und hat gesagt, oh, es läuft überraschend gut, weil man vielleicht auch Angst hatte zum Start von Covid, es geht jetzt gar nichts mehr und dafür war es ja auch ganz gut. Aber dann hat man irgendwie aufgehört, sich zu entwickeln oder diese Awareness gehabt, wie muss man denn hybrid führen und welche Kompetenzen müssen wir im Team haben und was müssen wir im Team klären. Und da ist, glaube ich, ein ganz großer Fehler, dass man sich zu sehr auf irgendwelche Quoten gestürzt hat, also zu sagen, ja, du musst 2 Tage im Büro sein und du musst 3 Tage zu Hause sein oder umgekehrt oder du hast irgendwie ein 1:4 Modell oder 4:1. Und da hat man sich total festgehalten, weil das war das, was halt auch alle ganz dringend wissen wollten. Aber das ist keine Hybridregelung. Also das ist halt ein Rahmen, aber Menschen zu befähigen, darin zu arbeiten, ist ja das Spannende.
Und was wäre dann aus deiner Sicht eine Hybridregelung, ne? Wenn es nicht ist, eine feste Vorgabe zu haben, 2 Tage Homeoffice, 3 Tage Office, was ist es denn dann aus deiner Sicht?
Also gegen die Vorgabe spricht für mich jetzt gar nichts, ne? Weil wenn ich an große Unternehmen denke, dann brauchen die sowas, weil der Betriebsrat sowas auch haben und sehen will. Aber was halt viel spannender ist, ist dann im Team zu gucken, wofür kommen wir ins Büro, was machen wir zu Hause, wer braucht was an Arbeitsumgebung, um effizient zu sein, wer braucht vielleicht auch wen und auch was machen wir synchron, also wofür brauchen wir dann auch wirklich mal alle zusammen, was kann auch einfach asynchron passieren. Also das heißt, du hast im Grunde hinsichtlich des Ortes einerseits vor Ort oder remote und du hast synchron und asynchron und daraus ergeben sich halt unterschiedliche Felder, die man eben im Team angucken muss, welche Tätigkeiten wollen wir wo, wann machen und wie vereinbaren wir uns da auch. Weil was jetzt halt passiert, ist, dass Leute sagen, warum soll ich ins Büro kommen? Da hängen ja sowieso alle nur in ihren Team-Calls und ich bin auch irgendwie nur 6 Stunden am Telefonieren und dann fahre ich wieder nach Hause.
Ja.
Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber es macht umgekehrt auch überhaupt gar keinen Sinn, wenn du einen Team-Entwicklungsworkshop machen willst oder Teambuilding, und irgendwie 3 sind im Büro und 4 entscheiden sich ja, an dem Morgen dann doch nicht reinzukommen und fragen, können wir das nicht streamen?
Ja.
Das macht halt dann, zeigt dann eben auch, dass noch nicht verstanden wurde, wofür ist Präsenz wichtig. Und ich glaube, in meiner Vision ist das ein riesengroßes Potenzial, diese Felder sinnvoll zu bedienen und zu sagen, was mache ich eigentlich wo und wann am effizientesten? Weil natürlich so, ich hätte es früher geliebt, wenn ich meine Excel-Tabellen, weil das war Bestandteil von meinem Job, in Ruhe zu Hause hätte machen können und einfach mal durchziehen können. Stattdessen musste ich im Büro sein, das war ja da der Standard. Und mir gegenüber saß ein Mensch, der 7 Stunden am Tag telefoniert hat und in der 1 Stunde, wo er nicht telefoniert hat, mich noch vollgequatscht hat. So, dann konnte ich halt erst um 17 Uhr anfangen zu arbeiten, wenn er nach Hause gegangen ist. Mhm. Und ich finde, diese Befassung damit, die haben einfach viele Teams verpasst.
Ja.
Aus der Teamperspektive auch. Also ich glaube, aus der individuellen Perspektive überlegt sich vielleicht einer, ja nee, mittwochs ist eigentlich ganz cool, weil dann kann ich nämlich mittwochs aus der Kantine Essen mit nach Hause nehmen und dann, wenn ich Kinder später vom Sport abhole, dann habe ich das schon oder was auch immer. Man hat ja immer so seine, baut sich seine kleine Welt. Aber die kleine Welt im Hinblick auf Effizienz und Team und wie arbeiten wir zusammen zu füllen, das ist halt an vielen Stellen verpasst worden, weil man nur bei den großen Headlines war. Und dazu kommt noch das Thema Führung, falls sich das noch interessiert. Können wir ja, da auch gleich noch drüber reden.
Absolut, also das wäre so mein Vertiefungspunkt an der Stelle, weil wenn ich das jetzt so aus der Sicht von Führungskräften betrachte, auch von meinen Kunden, gefühlt ist der Arbeitsalltag schon so komplex. Es ist so komplex und die meisten verstehen ihre eigenen Antreibermotive schon nicht. Und jetzt musst du dich schon auf jedes einzelne individuelle Teammitglied auch noch in dem Maße einlassen. Was möchte Swantje? Okay, Swantje ist gut darin, die Excel-Dateien in Stillarbeit zu Hause zu machen. Da ist sie am besten. Dann habe ich aber noch die Emma, dann habe ich aber noch die Thiele, dann habe ich aber noch den David. Hast du da mal Tipps, Swantje? Weil hybride Führung erfordert ja auch mehr Zeit, ne? Erfordert ja auch mehr Klarheit in den Köpfen von den Führungskräften, erfordert auch mehr Selbstmanagement-Kompetenzen und auch so Moderationskompetenz, ne, überhaupt facilitaten zu können. Wie soll das eine Otto-Normal-Führungskraft alles stemmen, neben dem Liniengeschäft?
Also, du hast die wichtigsten Punkte für mich auch gesagt. Mehr Klarheit, mehr Struktur, auch mehr Empathie und am Ende mehr Zeit. Und das ist, glaube ich, das Problem, wo ich jetzt gar nicht den schnellen Tipp geben kann und sagen kann, liebe hybridführende Führungskräfte, mach doch einfach das. Das Problem ist, dass Führung nicht wertgeschätzt wird als etwas, das Zeit kostet. Und dass ich Menschen sehe, die 10 oder meinetwegen auch 6 oder 8 Menschen führen, aber die eigentlich zu 120% mit operativen Aufgaben beschäftigt sind, die sie von oben kriegen und die sie machen müssen. Ans Müssen würde ich gleich nochmal, da würde ich nochmal drauf gucken. Aber wenn zum Beispiel eine Führungskraft sagt, ich finde das total super mit Homeoffice, jetzt kann ich endlich meine Arbeit machen, dann wird mir ja klar, was die Führungskraft als unter ihrer Arbeit versteht, nämlich alleine irgendwas abarbeiten. Das ist aber ja nicht mein Verständnis von Führung und der Arbeit einer Führungskraft, sondern ich würde immer so sagen, mindestens 50% ab einer Teamgröße von 6 bis 8 Leuten muss eigentlich frei sein im Kalender für das Thema Führung. Und ich kenne niemanden, der das hat. Und das Müssen ist halt relativ, weil natürlich darf ich auch besser im Delegieren werden. Also da sind wir wieder bei dem Thema von dir und Karin, Vertrauen, aber auch in der Fähigkeit, Leute zu enablen. Ich muss Nein sagen können zu Terminen, aber ich brauche manchmal auch ein verdammt dickes Fell, weil in vielen Unternehmen werden Führungskräfte, die das so leben und die jetzt vielleicht nicht immer die in Projekten irgendwie selber drin sind, ja teilweise belächelt. Und es dann heißt, ja, was macht der denn jetzt eigentlich den ganzen Tag? Und es entspricht ja oft nicht den Wertschätzungsmechanismen und auch den Zielvorgaben, die Führungskräfte haben.
Svante, wir können ja gerade aus Organisationsentwicklungssicht viel Verhalten von Führungskräften positiv incentivieren, indem wir es in den Metriken mit aufnehmen, indem wir es messbar machen, dass Leute überhaupt das Bewusstsein darauf hin lenken. Was könnte denn dann so eine Metrik sein, dass das, also ich denke jetzt auch mal so ein bisschen mitlaut, dass eben diese ganze auch Teamentwicklung intern, also zu gucken, wo sind wir am effizientesten, was müssen wir asynchron machen, was müssen wir synchron machen, dass das auch ja incentiviert wird und auch in der Zielvereinbarung verankert wird. Weil jetzt gerade Stand heute ist ganz viel Produktivitätszahlen, ne? Also so Umsatzverantwortung, das ist das, wo nachher die Führungskraft bemessen wird, auch gerade im operativen Geschäft. Gibt es da Metriken aus deiner Sicht, die dabei helfen könnten?
Das ist spannend, da muss ich mit überlegen. Also ich würde ja sagen, dass die Hauptmetrik einer Führungskraft, die jetzt nicht so messbar ist, wie ich sie jetzt sage, eigentlich Teamperformance sein müsste. Das ist ja das, dafür bin ich ja Führungskraft, um ein Team in die Richtig. Performance zu bringen und nicht, um selber irgendwie zu glänzen und was abzuarbeiten. Und das muss man Team-Performance, glaube ich, so in die Einzelfaktoren zerlegen und sagen, ein Faktor ist eher die Richtung Teamkultur, psychologische Sicherheit, mentale Gesundheit.
Ja.
Wo ich glaube, das kann man schon auch messen, wenn man das möchte. Ich meine, da gibt es ja auch viele Anbieter, die sich Stück für Stück bemühen, sowas messbar zu machen und sowas. Und ein Faktor ist dann aber auch die Teamkoordination im Hinblick auf Effizienz, Klarheit, Strukturen, Arbeitsergebnisse. Und ich glaube, da muss man noch ein bisschen länger nachdenken, als wir beide jetzt auf spontan in 2 Minuten. Aber ich glaube, wenn man sagen würde, der Fokus ist, das Team in die Performance zu bringen, man bricht es runter, man guckt sich die Dimensionen an, dann wird da auch was bei rauskommen. Das ist natürlich für viele Unternehmen fremd, weil die sagen so, ja, aber was ist jetzt mit Umsatz und so? Ich meine, klar, aber es soll ja auch am Ende darauf einzahlen, nur das ist halt nicht Mitte zum Zweck. Und eine Führungskraft noch mit eigenen Zielen zu belegen, wo man sagt, ja, Thila, du verantwortest ja hier den Bereich XY-Sales, also von dir würden wir dann auch gerne noch irgendwie 5 Millionen Sales sehen in diesem Jahr, ist ja dann auch schon wieder eine Incentivierung in die falsche Richtung. Das heißt, man muss einem Teamlead eigentlich egobezogene Zahlen muss man rausnehmen und man muss teambezogene Zahlen reingeben, sodass die Person wirklich alles gibt, um das Team in die Performance zu bringen. Das ist nicht ohne, das muss ich gleich dazu sagen. Das klingt jetzt auch irgendwie cooler und leichter, weil so ein Team ist halt manchmal, wie es ist, aber wenn das mein oberstes Interesse ist, dann entsteht da, glaube ich, deutlich mehr, als wenn ich am Ende sage, ja, das macht 20% von meinem Bonus aus und die 80%, die kriege ich dann für eigene Sales. Denn ich meine, das ist ja auch klar, worauf man sich dann fokussiert.
Weißt du, ich gucke da immer so ein bisschen aus der Persönlichkeitsbetrachtung drauf, also der Psychometrik. Und wir haben ja gerade auf Führungsebene viele ergebnisorientierte Persönlichkeiten. Also so jetzt aus dem Disk, wenn wir jetzt mal in Farben denken, rot, ne, das typisch dominante Rot. Ich will jetzt keine Schublade auch mal, aber um es mal zu vereinfachen an der Stelle. Die Schwierigkeit, die ich immer wieder sehe, ist, wenn man diese, du hast es eben genannt, die Ego-Ziele und Metriken entzieht. Das nimmt ja ganz viel auch Motivation teilweise bei diesen Persönlichkeiten, die an dieser Position sind, weil sie ja vor allem auch diese machtvolle, ne, statusreiche Position auch gern mögen. Weißt du, was ich meine?
Ja,
und da
und
ist
jetzt
so die
kommt
Schwierigkeit.
Eine Idee. Aber die ist auch nicht einfach umzusetzen. Aber ich glaube, dass das auch total gut ist und wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, wir verteufeln das, dass Leute Führungskraft geworden sind, weil sie sich das für sie wichtige Treiber sind und sie gut aufs Business gucken können. Und man irgendwann gesagt hat, wenn er gut aufs Business achten kann, dann kann er jetzt demnächst auch gut aufs Business von den und den Einheiten achten. Aber ich glaube einfach ganz stark an Co-Leadership, dass man Leadership aufteilt, eben weil es so ist, dass manche Menschen sagen, ich verstehe mich hier voll als Teamentwickler und lass mich mit diesen Zielen in Ruhe, die nichts damit zu tun haben, weil ich bin auch Führungskraft geworden wegen der Menschen.
Richtig.
Und du hast Menschen, die halt eher sagen, ja, also mich treibt es an, für eine größere Einheit die Verantwortung zu tragen, auf die Zahlen zu gucken, zu gucken, was kann ich selber noch reinholen und das im Business zu pushen. Und es braucht halt beides. Und früher war halt das eine so stark überbetont, die Konsequenzen tragen wir heute teilweise. Wir dürfen jetzt aber nicht den Fehler machen zu sagen, das ist alles schlecht.
Ja.
Und jetzt machen wir nur noch irgendwie Soft Skills, Vertrauen und so weiter. Mhm. Also da widerspreche ich mir jetzt auch gerade ein kleines Stück selber, weil ich finde das eigentlich noch viel besser, zu sagen, lass uns beides nehmen. Und da muss man aber auch lernen. Und das fällt eben vielen Unternehmen auch schwer, weil die sagen, oh, dann haben wir ja gleich zwei Führungskräfte für einen Job. Das ist selten in einer Person vereint.
Und richtig.
Es ist viel glücklicher und schöner, wenn man Co-Leadership aufbaut. Und man hat ja auch nicht zwei Personen auf einem Job, sondern man hat ja dann auch die Köpfe von zwei Personen, man hat die Power von zwei Personen, man hat vielleicht endlich mal Zeit für Führung geschaffen, was nicht da ist. Und man kann sogar dann auch ganz coole Modelle machen, weil zum Beispiel dann nicht beide Vollzeit arbeiten müssen. Und ein Vorteil, das habe ich von zwei tollen Frauen bei Unilever gelernt, die das schon sehr lange machen, Christiane Hansies und Angela Nelissen, die sagen immer, wir sind nie im Urlaub zusammen. Also ihr habt immer jemand von uns da. Die teilen sich nämlich so eine Leadership-Position. Und es gibt so ganz viele tolle Argumente dafür, das zu machen, die auch ein echter Business Case fürs Unternehmen sind. Und da wünsche ich mir, dass man das mehr macht.
Das wird ja in manchen Organisationen ja so geregelt, dass du diese fachliche Führungskraft hast, die eben dich auch fachlich auf dieser mehr rötlicheren, roten Ebene bewertet und entwickelt. Und dann gibt es noch so ein bisschen die Führungskraft, den Coach aus HR, ja, der sich deiner Entwicklung annimmt. Und das finde ich eigentlich auch ganz charmant. Ich habe neulich mit dem CIO der Bundesagentur für Arbeit gesprochen. Die haben ein neues Führungsmodell eingeführt und zwar haben sie jetzt auch diese Rollen komplett getrennt. Ein Vollzeitjob ist es für Menschen, die ohnehin sehr menschenorientiert sind, gerne diese Entwicklung der Menschen in den Vordergrund stellen. Das sind die Führungskräfte, die das Vollzeit tun. Und dann haben sie auch ein bisschen größere Teams, aber das ist das, worauf sie ihren Vollzeitjob widmen. Und das fand ich auch ganz interessant, dass da auch Zeit eingeräumt wird.
Ja, ich habe nur eine Sache, eine Anmerkung, die ich da wichtig finde, weil ich habe das in der Praxis auch gesehen. Und dann war es manchmal so, dass du fachlich irgendwie für so ein Team eine fachliche Führungskraft hattest und für eine andere und dann noch so weiter. Und dann gab es eben Menschen, die hatten die personelle Verantwortung dann aber für mehrere so eine Teams, damit man das dann auch so intern rechtfertigen konnte. Und dann ist es schon wichtig, dass die nicht sich eigentlich dann auch so als Einzelkämpfer, kann man sagen, verstehen, sondern ich finde so, wenn man sich eine Führung teilt, dann muss man aber auch gemeinsam dafür verantwortlich sein. Also so wie Michael und ich gemeinsam für unser Unternehmen verantwortlich sind. Und da merke ich manchmal, wenn das so formalistisch aufgesetzt ist, dass sie sagen so, ja, nee, das ist nicht mein Turf oder Zahlen interessiert mich gar nicht. Und ich würde die eigentlich gerne zusammen incentivieren. Das ist spannend, weil das wollen die bestimmt nicht an erster Stelle. Aber ich glaube, die müssen beide eigentlich auf die gleichen Metriken incentiviert werden und können es auch nur zusammen schaffen.
Eine weitere Schwierigkeit, die dazu kommt, ist, wenn du ja dann auch dieses Co-Leadership hast, also mit bestehen aus zwei recht unterschiedlichen Persönlichkeiten, die auch in ihren Motiven ja auch ganz unterschiedlich sind. Auch dafür brauchst du eigentlich Teamentwicklung, weil ich merke immer wieder in der Zusammenarbeit ergebnisorientierte Führungskräfte, die so ein bisschen die menschenorientierten Persönlichkeiten, die sehr empathisch sind, so ein bisschen belächeln. Also nach dem Motto, du bist nicht stark genug, liefer doch mal ein bisschen Umsatz, und umgekehrt aber auch so empathische Führungskräfte, die sagen, die sind viel zu straff aufgezogen, viel zu hart. Also da entstehen auch so Fronten, weißt du? Und das heißt Co-Leadership, ja. Aber wie schafft man das auch, dass eben so doch auch statistisch gesehen so unterschiedliche Persönlichkeiten gut zusammenarbeiten im Team?
Ja, also ich glaube, es gibt halt so Matches, die passen einfach. Mhm. Vielleicht hilft es auch, wenn man es gar nicht so ganz so streng immer aufteilt, wie man es eben bei diesen Rollen machen will, weil man zieht da ja mal einen sehr harten Schnitt. So, und ich glaube, das darf auch ein bisschen wachsen aus den Leuten heraus und ihren Präferenzen, weil da gibt es ja auch, das ist ja dann nicht nur schwarz-weiß, sondern dazwischen gibt es ja ganz viel. Und dann kann das für ein Team gut funktionieren. Aber ich glaube eigentlich, im Grunde brauchen die grundsätzlich mal immer ein Coaching, dass das auch dauerhaft läuft, weil die haben ja einfach per se Zielkonflikte manchmal in der Umsetzung, weil der eine sehr menschlich rangeht und sagt, hey, du kannst jetzt irgendwie nicht anfangen hier mit Überstunden und Druck. Ey, ich habe hier Mental Health im Blick und ich weiß, was die alle zu tun haben. Ja. Und der andere sagt, ja, aber wir wollen doch jetzt auch irgendwie Zahlen hinkriegen. Das ist so ein bisschen wie beim agilen Arbeiten früher mit dem Product Owner und dem Scrum Master. Und ich glaube, da braucht es so eine Betreuung, die einfach eine regelmäßige Reflexion in dem Team immer sicherstellt. Und dann gibt es bestimmt Teams, die brauchen das ein bisschen mehr und Teams, die brauchen das ein bisschen weniger. Aber am Ende ist es halt, dass beide Akzeptanz und Verständnis für die Stärke und die Perspektive der anderen Person aufbringen müssen. Ja. Und das kann eine Reise sein.
Svante, so zum Abschluss challenge ich mal die Dinge, die wir jetzt besprochen haben, weil als Geschäftsführer, der jetzt vielleicht auch konventionell, traditionellen Unternehmen bisher geführt hat, was ich jetzt mitnehme, wäre, okay, da gibt es verschiedene Modelle, wie man Führung aufsetzen kann, um eben auch diese hybride Kompetenz aufzubauen. Co-Leadership wurde vorgeschlagen, aber das bedeutet auch extrem viel finanzielle und zeitliche Invest. Weil dann brauchen die auch noch einen Coach an der Seite. Die müssen sich einpendeln. Wir lassen uns einmal alles beim Alten. Also so, wie es bisher auch schon funktioniert hat. Was ist dein Totschlagargument, warum du sagst, nee, geht nicht?
Oh, also ich würde gerne zwei Sachen dazu sagen.
Ja, gerne.
Aber erstmal Totschlagargument, finde ich gut. Das Totschlagargument ist, dass diese Leute, die sagen, komm, ist doch egal, läuft doch irgendwie. Oder zum Beispiel nichts investieren in Führungskräfteentwicklung. Komplett übersehen, dass ein Invest in Führungskräfte ein Invest in alle ist, weil Führungskräfte einfach so unfassbar entscheidend dafür sind, wie Menschen ihren Job umsetzen oder nicht. Ja. Also Gallup hat ja zum Beispiel mal rausgefunden, dass sie für 70% dieses Engagements, was sie auch mit dem Engagement Index immer messen, verantwortlich sind, ob sich eine Person emotional an das gebunden fühlt, was sie da tut oder nicht. Mhm. 70%. So. Aus diesem Engagement folgt dann ja ganz viel eben Performance von den einzelnen Leuten. So, dann kann ich mir ja schon mal, wenn ich unbedingt einen Business Case brauche, ausrechnen, wie hoch der Impact ist in Zahlen, indem ich dann die Gehälter von den Leuten sehe, die Performance-Schwankung einbeziehe und so weiter. Die Resilienz der Führungskraft, also die Widerstandsfähigkeit und die Selbstorganisation und solche Dinge hat eine ganz enge Korrelation zu der Resilienz der Mitarbeitenden. Das heißt, wie gut sind die in der Lage, mit Stress umzugehen, mit Veränderungen umzugehen, Chancen zu erkennen und all das. Auch da gibt es eine sehr enge Korrelation. Das heißt, das Invest in Führungskräfte ist wirklich das Invest in alle. Das heißt nicht, dass man in die gar nicht mehr investieren muss, an alle anderen Menschen, aber das zahlt sich einfach auf so einem hohen Level aus. Und wenn einer sagt, Svante, das mit Co-Leadership und so und Thila, schön, dass ihr das schön findet, aber wie soll ich das gehen? Mhm. Ich kann es verstehen. So, es heißt ja auch gar nicht, dass jetzt jede Führungskraft auf zwei Köpfe geteilt werden muss. Ich finde es nur cool. Und bei bestimmten größten Dimensionen kann man sich das meiner Meinung nach auch sehr gut erlauben. Aber da muss man wenigstens investieren, dass Führungskräfte besser aufgestellt sind in den Feldern, die sie vielleicht im Moment gar nicht als Führungsaufgabe sehen. Also wir machen ja zum Beispiel auch viel Führungskräfteentwicklung bei uns im Unternehmen, für andere Unternehmen auch vor allen Dingen, wo man eben guckt, was brauchen die an Führungskompetenzen und wie kann man die auch unterstützen, sich dessen gewahr zu werden und das umzusetzen. Und gleichzeitig muss man aber dann auch dafür die Zeit zur Verfügung stellen. Und ich glaube, wir haben ganz viele tolle Führungskräfte da draußen, die auch in Führungspositionen sind, die aber nicht als tolle Führungskräfte rüberkommen, weil sie einfach so eingequetscht sind in ihren Kalender, in Zahlen, Ziele und so weiter. Ich glaube, wir könnten diese Quote drastisch erhöhen, indem man einerseits eben supportet durch Qualifizierung, andererseits aber eben auch Zeit gibt.
Also mich hast du überzeugt. Ich habe, aber ich war auch einfach zu überzeugen, weil den Sense of Urgency habe ich vorher schon verstanden. Was ich auch gerne noch ergänzen würde an der Stelle ist, das sind ja auch Hebelfunktionen. Also ich sehe Führungskräfte immer als Multiplikatoren. Wenn du jetzt begrenzt Budget hättest, wo möchtest du dein Budget reinstecken, um am möglichst viel Return on Invest zu bekommen? Und da ist es, bevor man jetzt irgendwie einen Boni ausschüttet an die Mitarbeitenden oder irgendwie so Sales, ne, Bonis ausschüttet, würde ich eher gucken, hey, steckst du vielleicht mal ein paar tausend Euro in die Führungskräfte, weil sobald die nur 5%, ich sag mal, sich besser, ne, also stressresilienter aufstellen kann, profitieren wiederum unfassbar viele Menschen darunter. Und das ist, glaube ich, die Power, die viele Menschen vielleicht noch gar nicht im Zusammenhang sehen können.
Und dann brauchst du vielleicht noch nicht mal das Geld bei den Boni streichen, sondern du kannst das Geld beim Recruiting wieder rausholen, weil dann verlassen ja auch weniger das Unternehmen. Und ich meine, ich finde, dann setzen sie da irgendwie super teure Personalberatungen drauf, die so schon Geld kosten, die dann aber noch irgendwie ein Viertel des Jahresgehalts erstmal kriegen oder die Hälfte. Dann hast du die Einarbeitungszeit. Also jeder Mitarbeiter, der geht, ist halt ein Kostenfaktor in der Neubesetzung und Anlernung. Da könntest du halt da schon das Geld hernehmen. Können alle ihre Boni behalten und trotzdem könnte man es querfinanzieren.
Stimmt. Und diese Zahl wird ja immer wieder so ein bisschen diskutiert. Aber Ich glaube, wir können schon zusammenfassen, die Führungskraft hat einen erheblichen Einfluss auf die Wechselbereitschaft von Mitarbeitenden, weil die Führungskraft dich tagtäglich auch über deine Zukunft in der Organisation entscheidet. Das heißt, wenn da die Beziehung schlecht ist, dann sind die Talente auch nicht mehr lange gewillt zu bleiben.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja so Stimmen, die sagen, es ist gar nicht die Führungskraft, es ist die Kultur. Aber am Ende kann ich dann auch wieder fragen, und wer ist kulturprägend?
Kultur, genau.
Der Person Nummer eins im Team.
Genau. Es gibt eine Antwortmöglichkeit an der Stelle. Genau. Super. Svante, wir kommen jetzt so ein bisschen ans Ende. Und wir haben jetzt vieles besprochen, auch so Richtung hybride Kompetenzen und hybride Führung. Gibt es in dem Zusammenhang noch etwas, worüber wir nicht gesprochen haben, was dir noch wichtig wäre zu nennen?
Ja, also ich finde es immer wichtig, dass man alles von zwei Seiten anguckt und nicht immer nur sagt, Führungskompetenzen, Führungskräfte unternehmen müssen, sondern dass man eben gleichzeitig auch schaut, was brauchen die Mitarbeitenden, was müssen die mitbringen und wie kann man die auch in die Eigenverantwortung bringen, weil ich glaube einfach, dass es ganz viel, ja, wie soll ich sagen, es braucht halt den Dialog von beiden Seiten. So eine Konsumentinnenhaltung, wo man sagt, ja, was hat sich denn mal Führungskraft heute überlegt oder was macht denn das Unternehmen, was ist denn da los? Ich finde, das funktioniert halt nicht, sondern man muss halt auch wertschätzen und unterstützen, dass Menschen eben wieder auch diese Verantwortung übernehmen und sich als Bestandteil des Games sehen. Und das ist bei hybrider Zusammenarbeit eben auch so, dass ich jetzt nicht sagen kann, ach, mittwochs kann dann nicht Donnerstag anfangen, weil mittwochs habe ich eigentlich meinen Homeoffice-Tag. Man sagt so, naja, wenn ich Flexibilität vom Arbeitgeber erwarte, dann muss ich aber auch umgekehrt auch Flexibilität zurückgeben, sonst kann es nicht funktionieren.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Wir sehen das ja auch in LinkedIn ganz viel, ne? Diese Beschwerdehaltung, auch diese, was du am Anfang gesagt hast. Du hast ja gesagt, du hast dich selbst auch manchmal in so eine Opferrolle wiedergefunden. Und ich diese Themen, ne, die wiederholen sich ja auch auf Mitarbeitenden-Ebene. Und das mal für sich zu verstehen und zu sagen, hey, wenn ich Veränderung will, positive Veränderung will, was ist meine Aktie daran? Was muss ich auch verändern? Cool, sehr, sehr schön. Letzte Abschlussfrage, Svante. Unsere Arbeitswelt wird immer digitaler und schnelllebiger. Wenn du eine radikale Veränderung bewirken könntest, um mehr Menschlichkeit zu fördern, wie sähe das aus?
Zuhören. Okay. Es ist radikal. Es ist radikal in unserer Welt heute, dass Menschen wieder zuhören und ein ehrliches Interesse an ihrem Gegenüber haben. Hm. Und vielleicht auch, das ist eine Sache, die ich mir immer wünsche, dieses Schwarz-Weiß-Denken wieder ein Stück weit aufgelöst wird und wir wieder die Grautöne sehen, was ja auch viel mit Zuhören zu tun hat. Sondern ich finde, unsere Welt ist sehr polemisch geworden, unsere Arbeitswelt auch. Und es geht immer um die schnellen Beiträge, um die schnellen Statements, die viel Applaus generieren. Aber manches ist eben komplexer und man muss wieder so ein Interesse haben, wirklich den Standpunkt zu verstehen und es auch hören zu wollen und es zu integrieren. Ich glaube, das würde uns auch alle deutlich intelligenter wieder machen.
Wunderbare Abschlusssätze. Ich will dazu gar nichts mehr sagen. Herzlichen Dank für deine vielen Insights. Svante, schön, dass du da warst.
So gerne. Danke.